Herzlich willkommen bei Ihrem Bodensee-Podcast.ch, diesmal nicht aus der Galerie Laatzer in Kurzrickenbach, nein, sondern live aufgezeichnet von der Emotionale Thurgau. Einen herzlichen Dank dafür an die Messeleitung Renate Gieger und an Christoph Schob, den Eröffnungsgast von der CS-Gruppe aus Baden-Dettwil. Ein ganz spannendes Gespräch, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte.
Geschätzte Gäste, liebe Ausstellerinnen und Aussteller, ich freue mich sehr, Sie zu der offiziellen Eröffnung der heutigen Emotionale begrüßen zu können. Ganz speziell willkommen heißen möchte ich unseren heutigen Gastreferent, Herr Christoph Schob. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, Herr Schob. Für das heutige Referat haben wir ein anderes Format gewählt. Ihr seht es hier mit dem Podium. Statt einer klassischen Präsentation erwartet Sie einen Talk. Wir haben Christoph Schob gewinnen. Er ist Investor und kreativer Querdenker im Immobilienmarkt. Auf ihn aufmerksam geworden bin ich durch ein Radiointerview, das mich nachhaltig beeindruckt hat. Besonders ist mir seine Aussage geblieben, die meisten Entscheidungen treffe ich aus dem Bauch raus. Und er bezeichnet sich selber auch als Mann der Tat. Genau diese Eigenschaften stehen für unsere Thurgauer Unternehmerinnen und Unternehmer. Mut, Intuition und Tatkraft. Der Herr Schob redet eine klare, direkte Sprache, eine Sprache, die wir alle verstehen. Sie könnten ein Thurgauer sein, Herr Schob. Und jetzt bleibt mir nur noch Ihnen, liebe Gäste, anregende und inspirierende Gespräche beim anschliessenden Apéro zu wünschen und Ihnen, liebe Ausstellerinnen und Aussteller, erfolgreiche Geschäfte und dass Sie viele wertvolle Kontakte knüpfen können. Doch zuerst sind wir jetzt gespannt auf das Gespräch mit dem Herrn Schob. Darf ich Sie bitten?
Renate Gieger hat es gerade angesprochen, diesmal ein neues Format, ein buntes Format, diesmal mit einem ganz besonderen Gast. Renate Gieger hatte auch irgendwie ein fantastisches Gespür, interessante Menschen hier auf die Bühne zu bekommen. Sie hat es gerade schon gesagt, er ist ein kreativer Querdenker auf dem Immobilienmarkt. Die NZZ beschreibt ihn als den buntesten Vogel der Schweizer Immobilienbranche. Vor 3 Wochen war er auch im Blick und wurde dort als Retter des Verenahofs in Baden im Aargau genannt. Doch dazu später mehr. Die Isen AG mit Investor Sami Saviris kommt vielleicht jetzt auch nicht zum Zug, vielleicht kommt er zum Zug, da hat sich auch einiges ergeben. Da will ich auch nicht zu viel vorwegnehmen. Wir freuen uns hier ganz herzlich auf Christoph Rudolf Schob, das ist der vollständige Name. Herzlich willkommen, Herr Schob.
Danke.
Sie sind Baujahr 1959 und sind als Sohn des Inhabers einer großen Spenglerei zur Welt gekommen. Zum Thema Werdegang und Motivation, was ist denn Ihr Bezug zum Thurgau?
Mein Bezug zum Thurgau ist, dass mein Vater da geboren ist, Zahlenstein oben, aber die Wurzeln gehen viel, viel weiter zurück zu einer berühmten Persönlichkeit hier im Thurgau, die ich besser kenne für mich. Das ist mein Urgroßvater.
Und die Geschichte, die müssen Sie kurz erzählen. Wie kann das sein?
Ich selbst bin nicht dabei gewesen. Auch wer der Napoleon Bonaparte gekannt hat, er war kein Kostverächter gewesen. Und so hat er halt mal das Techtelmechtel gehabt mit den Haushältern oder Köchin, das weiss ich nicht ganz genau. Und dann ist halt der unglückliche Tropf dann schwanger geworden. Und so ist dann die Geschichte ist dann so gegangen. Und wir haben dann dieser Dame hat mir einen Mann gesucht, hat dann gefunden, das war nicht selbstverständlich gewesen, dass jemand übernimmt, der schwanger ist oder schon ein Kind hat in ihnen. Wir haben dann einen Mann gesucht und als Dank dazu hat man ihnen dann die Hinterburg mitgegeben. Das sind unsere Ursprünge. Kanton Thurgau, also ich bin Thurgauer. Mit Heimat dort Todswil.
Also hatte die Renate Gieger schon recht? Sie könnten auch ein Thurgauer sein. Das war ja eine fantastische Anspielung. Ja, wunderbar. Also kommen wir mal zur Immobilienbranche. Was hat Sie denn zu Beginn daran fasziniert? Ich habe mir aufgeschrieben, das Jahr 1980. Da gibt es jetzt beispielsweise, wenn die Technik funktioniert, links ein Bild von Ihnen. Sie haben ja die Spenglerlehre absolviert. Wie sind Sie denn über die Spenglerlehre dann zur Immobilienbranche gekommen?
Immobilien, die haben mich immer schon interessiert, als ein Kind schon. Aber im Tessin und einmal ein Haus gegeben für die Altprobe, hat zu meinem Vater gesagt, das möchte ich eigentlich gerne kaufen, das Haus. Also in der Lehre, die in der Lehre sind, ich möchte das gerne kaufen. Und dann sagt er, was willst du machen mit dem, die da oben haben? Ich sagte, ja, das ist doch schön da in der Natur. Ich hätte mir das noch leisten können, ich glaube 15 oder 16.000 Franken, das Haus gekostet hätte. Wenn ich es hätte renovieren, das weiss ich nicht, da habe ich kein Geld dazu. Hat dann das aber etwa 20 oder 25 Jahre später dann tatsächlich noch gekauft, das Haus, hat dann mir das Zweck gemacht, drinnen. Aber wir haben die Häuser immer schon interessiert, bei den Auskundschaften. Früher, als wir aufgewachsen sind, mit Niederrhoden, hat es sehr viele Häuser gehabt, die teils nicht mehr bewohnt waren. Wir sind mit den Taschenlampen rein, teils auch mit den Zundhölzchen. Aber es ist keins abgebrannt. Sie sind abgerissen mittlerweile, aber ich habe keins abgefackelt.
Gab es da irgendwie in Ihrer Jugend, im jungen Erwachsenen-Dasein, irgendwie eine prägende Erfahrung, die Sie vom Elternhaus mitbekommen haben? Das Elternhaus scheint sehr prägend gewesen zu sein für Sie.
Das ist es definitiv gewesen. Wir sind natürlich immer unterwegs gewesen, mit Eltern auch. Und das eine ist der Ort hier. Da sind wir mehr oder weniger aufgewachsen. Da ist unweit von Badenweg im Birmensdorf, direkt an der Reuss. Und wir sind jedes Wochenende da gewesen. Die ganze Sommerferien ist man da gewesen. Und der Vater ist von dort aus gearbeitet. Und da einerseits ist da der Bezug zu den Immobilien. Wir sind aber mit dem Vater einmal mitgegangen auf Baustellen. Dort hat man vielfach noch am Samstag gearbeitet. Wir durften mitgehen, haben durften aufräumen auf der Baustelle. Es hat immer einen Haufen Abfall gegeben. Und das Schönste war, man hat das unten anzünden dürfen. Dürfte man ja heute nicht mehr. Aber man hat das ganze Zeug zusammengenommen, hat es angezündet und das war natürlich eine wunderbare Aufgabe für uns. Und hat noch ein Sackgeld gegeben.
Aber Ihr Vater, habe ich gelesen, ist auch Botaniker gewesen, von daher, das ist Ihr Garten.
Das ist mein Garten, ja. Das ist 1,6 Hektar grosser Garten mit über 450 Sorten Rhododendren und Azaleen. Der Garten ist auch ein gross, die Wohnung ist klein, ich wohne auf 40 Quadratmeter.
Okay, ja, also etwas Größeres, was dann in Zukunft gekommen ist, aber auch durch Kindheitserinnerungen geprägt, ist Verdasio. Da kommen wir später noch zu, da haben Sie im Prinzip quasi ein ganzes Dorf saniert, baulich. Werden wir später noch drauf kommen, aber das sind auch Ihre Kindheitserinnerungen gewesen.
Ja.
Ans Tessin. Okay. Ja. Welche drei Werte leiten Sie am stärksten bei geschäftlichen Entscheidungen? A, das Bauchgefühl, B, der Dreisatz, C, Handschlaggeschäfte oder D, alles gemeinsam?
Nehmen wir alles gemeinsam. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich entscheide für eine Immobilie, dann schaue ich zuerst mal, ist es mir dort wohl? Hat die Liegenschaft oder das Grundstück eine Aura, hat es eine Ausstrahlung? Wenn das da ist, dann mache ich so etwas. Es kann die schönste Aussichtslage sein, aber es hat keine Aura, dann mache ich das nicht. Mir muss es wohl sein auf dem Grundstück. Und dann kommt eigentlich die einfache Dreisatzrechnung, wenn ich das mache, geht die Geschichte auf. Und dann schlage ich dann meistens, wenn man kann, so wirklich den Handschlag, dann machen wir den so. Ja.
Mittlerweile haben Sie ein ganzes Imperium aufgebaut, das nennt sich die CSG-Gruppe. Wie würden Sie die DNA dieser Gruppe in einzelnen Wörtern, besser gesagt in Adjektiven beschreiben? Gibt es da irgendwas, was Sie sagen können? Wie beschreiben Sie Ihre Immobilienfirmen plural?
Das ist ein schwieriges Thema. Also wir sind sehr nachhaltig unterwegs, aber wirklich nachhaltig nicht. Wo viele sagen, ich bin nachhaltig, ich baue nachhaltig, aber ich baue noch so viel, wie das Gesetz macht. Das ist nicht nachhaltig, wir gehen viel weiter her. Dann haben wir die Immobilien aufgebaut mit Sachen oder mit Immobilien, die vielleicht andere nicht würden anlangen. Wir langen solche Objekte, gehen wir da her. Die historische Wohnsubstanz, die ist uns ebenfalls wichtig, sehr stark wichtig. Aber bei allem zusammen drum ist bei uns immer auch der Mensch, Natur, etwas vom Wichtigsten, Erstprägendsten. Und nicht der möglichst höhere Profit, der interessiert mich nicht.
Ein Unterschied zu anderen Immobilienfirmen wäre vielleicht auch der, dass Sie mittlerweile insgesamt 17 Subgesellschaften in Ihrer Gruppe haben. Können Sie da mal wenigstens die wichtigsten drei sagen, IWA AG, Rosenmatt AG und Trinop AG? Was unterscheidet denn diese ganzen Subfirmen voneinander in Ihrer CSG-Gruppe?
Ja, also, es geht nicht darum, möglichst viele Firmen zu sammeln, das hat sich so ergeben. Aber eine von der Hauptgesellschaften ist die IWR AG. In der IWR AG machen wir klassisch, das heisst nicht ganz für die Immobilien und Verwaltungen. Wir machen dort Verwaltungstätigkeiten, machen Verwalten, vermieten etc. Wir machen aber auch ein Treuhand dort. Wir haben diverse Kunden, wo wir das komplette Treuhand bis zu der Steuererklärung aber erledigen, wenn sie im Ausland wohnen. Wir haben solche, die in Mexiko und in Süditalien wohnen, wo wir einfach komplett ihre Vertreter sind hier in der Schweiz. Dann sind die Tinoff AG, die hat das nächste Jahr 30 Jahre. Ich tue die Immobilien entwickeln, realisieren, halten, vermieten, verkaufen. Wir tun aber ganz selten innerhalb der Tinoff AG, machen wir selten bis gar nie ein Drittmandat. Wir machen nur eigene Mandate, die wir dort machen. Und dann zuletzt die dritte Hauptgesellschaft ist die Rosenmatt AG. Und das ist eine Facility-Gesellschaft, die wir Hauswartungen machen. Wir haben eine eigene Sanitär- und Heizungsabteilung, dass wir immer sehr nah am Pulsar sind.
Und wie schaffen Sie jetzt die Balance zwischen Wachstum, Qualität und sozialer Verantwortung?
Schwieriges Thema. Aber wie schaffen wir es so drinnen? Indem wir eigentlich auch innerhalb der Firma leben wir keine Hierarchien. Vom höchsten bis zum tiefsten, aber zu der Hilfskraft. Aber bei uns ist jeder Mitarbeiter gleich viel wert. Es zieht jeder am gleichen Strang. Das zeigt sich auch, dass wir jetzt im Betrieb in drei Personen sind, die über 65 sind, die weiterarbeiten. Jetzt ist gerade am letzten Sonntag eine Mitarbeiterin 65 geworden. Auch sie bleibt es mindestens noch bis 2029. Hat leider ein Mitarbeiter, der ist frühzeitig in Pension gegangen, mit 80 vor 2 Jahren.
Doch so früh. Okay, aber ich muss mir das schon so vorstellen, Sie müssen ja schon ein Führungsteam haben. Also Sie können ja jetzt nicht irgendwie eine Halbtagskraft nach Ihrer Meinung bezüglich sämtlichen Arbeitsprozessen fragen, sondern Sie arbeiten da bestimmt schon mit einer kleinen Führungsregel zusammen.
Das haben wir schon. Ja. Wir sind eigentlich da so 4 Zimmer plus minus zu dritt. Das ist unser Finanzchef, den ich dabei habe, der unsere ganzen Finanzen verantwortlich ist. Und das ist aber nicht ganz einfach, die Balance zu haben, die Gesellschaften hinein. Dann ist Elisabeth Krüger, die mit mir zusammen die Immobilien entwickelt, meine Wenigkeit. Und dann geht es dort ab. Und dann haben wir noch spezielle, wo wir jetzt wie in Altdorf eine grosse Immobilienentwicklung machen, noch spezifisch dann noch jemanden dazu haben.
Noch 3-4 Fragen, dann kommen auch schon ein paar nette Fittelis von Ihren Werken, die Sie da erstellen. Wie schätzen Sie, wenn wir jetzt mal das Thema Immobilien und Marktstrategien beackern, wie schätzen Sie die aktuelle Marktlage in der Schweiz ein? Also ich habe mal geforscht, Sie mögen mir verzeihen, wenn ich irgendwelche Fehler mache, dann schreien Sie sofort und korrigieren mich. Leerwohnungsziffer in der Schweiz im vergangenen Jahr 1%, Eigenheimpreise 2025 um 4% gestiegen, 2026 in diesem Jahr vielleicht 3%. Die Hypothekarzinsen sind relativ auf konstantem Niveau bei 1,5 bis 1,7%. Wo geht da die Reise hin?
Die Reise, die ist ungesund.
Inwiefern?
Wenn man die anschaut, die Preisentwicklungen, drinnen sind die Bodenpreise, die Erstellungspreise. An den Erstellungspreisen können wir fast nicht viel ändern. Weil dort ist ein grosser Kostentreiber, ist der Gesetzgeber, Behörde. Die Auflage, die wir haben von den Dingen aus, ist ein grosser Kostentreiber. Ist auch ein langer Prozess vom ganzen Bauvorhaben. Ist die Bewilligungszeit drinnen fast länger als die effektive Bauzeit, die wir für die Häuser haben drinnen. Und dann gibt es eben leider sehr viele, die sagen, ich will höchst kurzfristig möglichst viel Geld hinten rechts zahlen. Treibt natürlich nochmal die ganze Geschichte auf. Und diese Situation ist eigentlich höchst ungesund, wo wir uns eigentlich Überlegungen machen, wie kann ich dem entgegenwirken, dass es auch wieder für ein junges Publikum Möglichkeit besteht, eine Immobilie zu erwerben, die heute fast unmöglich ist.
Aber Sie haben ja eine Lösung. Sie sagen, weniger Gier. Das ist Ihr Stichwort. Also wenn es um die Boden- und Baukosten geht, weniger Gier. Können Sie das ausführen?
Ja, eben, das, was ich vorhin gesagt habe, wieso muss immer möglichst viel hinter rechts sein. Etwas verdienen, das muss man ja sonst das Leben halb so lustig. Wenn du ein bisschen mehr hast, tut es dir gut. Aber muss der Haufen so sein, muss er da oben sein, das muss sie wirklich nicht sein. Ich sage bei vielen Projekten, das ist meine Philosophie, muss der Verdienst immer eine Zehnernote sein oder langt einmal eins der Fünfliber auch. Wir könnten viele Projekte nicht machen, wenn wir nur von der Zehnernote ausgehen und nicht vom Fünfliber aus.
Jetzt befinden wir uns alle in einem Zeitalter der Digitalisierung. Und das kommt natürlich auch bei der Immobilienentwicklung und bei der Immobilienverwaltung an. Wie stehen Sie zu KI, Digitalisierung? Ich glaube, da unten haben Sie eigentlich Ihr Pendant dazu mitgebracht, nämlich aus der Abteilung Old School.
Also ich bin grundsätzlich, ich bin PC-los unterwegs. Mein einziges elektronisches Hilfsmittel ist mein Handy, sonst habe ich nichts. Aber es geht natürlich bei uns im Betrieb auch nicht ohne elektronische Hilfsmittel. KI gegenüber bin ich sehr gespalten, weil mir verliert. Wir können ja geschwind auf den Knopf drücken, ah, das habe ich jetzt hier. Oder ich habe geschwind drei Stichworte eingegeben, dann habe ich mein Referat hier zusammengestellt. Also wir verlieren eigentlich unseren Kopf einschalten drinnen, weil das macht jemand anderes. Das ist ganz, ganz eine gefährliche Situation. Und darum, wir versuchen immer den anderen Weg zu gehen. Viele sind im Dialog. Ich muss unseren jüngeren Mitarbeitern auch sagen, Telefonhörer in die Hand nehmen, klären den Fall, tun dann noch eine Bestätigung über ein Mail. Aber nicht reindöckeln, abschicken, sagen, ich habe sie jetzt abgeschickt, komme ich dann vielleicht eine Antwort über oder nicht. Sondern immer noch denken. Und unser elektronisches Hilfsmittel ist eigentlich das da. Wir sind so noch unterwegs. Also wenn wir auch eine Präsentation machen, die passiert in den wenigsten Fällen, auf einem grossen Saal müssen wir es machen, aber in den wenigsten Fällen passiert das mit dem Flammenwerfer, sondern über eine Zeitung, über eine Publikation, wo wir die machen und das Objekt beschreiben.
Ich habe es auch schon im Ringbuchformat gesehen.
Als gibt's Ringbuch auch. Gibt's auch. Ja, ja, das ist etwas kleiner.
Wie würden Sie denn nachhaltiges Bauen definieren? Mit Bezug auf die auf den Brundtland-Bericht von 1987.
Von 1987. Ja. Das ist wirklich unser Leitspruch. Wenn der mal lesen, in euch hineingehen mit dem Spruch drin. Der ist in Auftrag gegeben worden, der Brundtland-Bericht, Gros Brundtland hat den verfasst, im Auftrag von der Vereinten Nationen 1987, wo man angefangen hat, über Nachhaltigkeit zu reden. Jetzt, 40 Jahre später, wir sind nicht weiter. So nachhaltig sind wir nicht, wie wir uns da heute bewegen, überhaupt nicht. Und darum, eben wenn man den Spruch kennt, drinnen, also wir machen das, was heute uns befriedigen, aber wir sollten nicht die Befriedigung der nächsten Generationen außer Acht lassen. Was machen wir heute hier? Wir bauen im Moment, überbauen wir alles mit aller Gewalt. Grösser, noch besser, etc. Das grösste Unding, das wir kreiert haben, ist das Stockwerkeigentum vor rund 60 Jahren, das grösste Unding, das wir kreiert haben. Warum? Wir haben das Feld, das wir hier überbauen können. Wir machen hier die verschiedenen Mehrfamilienhäuser. Wir bauen hier das Mehrfamilienhaus her und machen Stockwerkeigentum. Ja, ist es in 50 Jahren so das Richtige, was wir gemacht haben? Wenn nein, muss ich eine Einstimmigkeit haben, dass ich das Haus wieder abreißen kann. Wenn eine einzige Partei dagegen ist, dürfen sie das Haus nicht entfernen. Wenn sie Land auf, Land ab schauen, mit den, teilweise auch mit den Industriebrachen, die wir hatten, die werden überbaut. Mehrfamilienhäuser, Stockwerkeigentum etc. Das reissen sie nicht mehr ab. Wenn die Liegenschaft innen gehört oder auf der Gruppierung, wo ich denke, gehört, können sie sagen, nein, die tun wir jetzt mal entfernen und machen etwas Neues. Oder schauen da, ist das Richtige gewesen, was wir gemacht haben. Mhm. Und das ist die ganz, ganz schwierige Ding, ist das Stockwerkeigentum. Das grösste Unding. Wobei ich jedem das natürlich nicht gönne, wenn er sich ein Stockwerkeigentum leisten kann. So bin ich dann nicht. Die Frage ist, bauen wir auf Zeit und sagen nicht für 3-4 Generationen, sondern bauen wir für 30 Jahre, für 40 Jahre. Und dann hast du aber die Lebensdauer von der Liegenschaft unter Umständen erreicht. Das würde auch den Preis dämpfen. Der hochspekulative Preis würde sich dämpfen, weil es muss retourgeführt sein, in den 40 oder 50 Jahren muss zurückgeführt werden.
Und da kommen wir nachher später drauf. haben Sie die Idee entwickelt, im Prinzip auf Dächern zu bauen. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Ich möchte mich jetzt sowieso mal damit beschäftigen, was Sie denn alles bauen. Jetzt haben wir sehr viel gesprochen über die Themen, aber jetzt wollen wir auch mal zeigen, um was es da geht. Also ich zeige jetzt einige Bilder und ich würde Sie kurz bitten, das zu kommentieren, was wir denn da gerade sehen.
Das ist der Hotel Furkablick auf der Furka-Passhöhe auf rund 2500 Meter oben. Das hat eine lange Tradition, die Liegenschaft. Einerseits ist eine Liegenschaft, die gesamtschweizerisch wahrscheinlich einmalig ist, weil es praktisch alles noch da ist. Von der Anfangszeit bis jetzt ist alles komplett dokumentiert. Die Furka ist ganz ein wichtiger Ort in der Kunst- und Kulturszene. In den 80er Jahren hat man dort oben die sogenannte Furk-Art durchgeführt. Und dort oben haben Künstler von Rang und Namen aus der ganzen Welt oben verkehrt und ihre Objekte gemacht.
Da werde ich gleich auch noch dazu kommen, weil Sie sich ja kulturell engagieren. Und da spielt dieser Furka-Blick auch noch eine entscheidende Rolle. Wir kommen mal zum nächsten. Was sehen wir da?
Da sehen wir in Altdorf in der Werk Matt, das ist ein grosses Areal von 12 Hektaren Grösse, wo man eben einfach die gleiche Quadratmeterzahl auch bauen kann. Ich bin zu dem Teil von diesen Grundstücken gekommen, durch so ein kleines Zeitungsinsert, das ich gesehen habe, zu verkaufen in Altdorf, Industrie- und Gewerbeland. Und dann hat sich plötzlich mal die Justizdirektion bei mir gemeldet und dachte, wo wollen die von mir? Habe ich nichts verbrochen, oder?
Aber Sie haben aufmerksam die Zeitung gelesen. Also wenn das so ein kleines Schnipselchen war, ja, sehr gut. Okay, wir schauen uns das nächste an.
Das ist die Abadie in Villnachem. Villnachem ist heute, also per Anfangsjahr, eine Gemeinde, die fusioniert worden ist mit der Stadt Bruck. Und sie haben dort ein Schwimmbad, ein Freibad, rund 70 Jahre alt. Mit den Fusionsverhandlungen hat die Stadt Bruck gesagt, das Bad schliessen wir. Schliessen. Es macht keinen Sinn, wir haben in Bruck vorne, wir haben in Schinzach Bad Hennenbett und wir brauchen in Villnachem über den Fluss hinein nicht nochmal ein Bad. Die Bevölkerung von Villnachem hängt an dem Bad. Und dann hat Bruck gesagt, wenn ihr eine kostenneutrale Lösung bringt und den Badbetrieb könnt aufrechterhalten, dann sind wir offen. Weil dann von der Gemeinde angegangen wurde, wir etwas entwickeln und wir haben jetzt aus einem 3-4 Monatsbetrieb haben wir jetzt einen Betrieb entwickelt, der 12 Monate kann funktionieren kann. Einerseits mit der Badi selber, wo wir wissen, die Gemeinden, die das finanzieren, wissen das, die außerordentlich lukrativ sind, der Badi. Und wir haben einen Restaurationsbetrieb dort und wir haben dann ein Camping-Angebot auf dem Areal.
Mit auch einem Stichwort, was ich gleich auch nochmal erwähnen werde, das ist das Thema Wickelhäuser. Werden wir gleich mal schauen, was das denn ist. Aber zunächst, was ist das?
Das ist auch eine historische Baute. Und zwar ist das Posthotel in Urigen. Das ist die Verbindung von Altdorf, Kanton Glarus durch. Das ist die Verbindung über den Klausen rein. An dem Ort sind früher noch Postkutschen, also Tross gewechselt worden, zum Weiterfahren drinnen. Das ist ein wunderschönes Objekt, das ich mal schon sehr lange kenne. Ich habe dann 6 Jahre mit dieser Familie verhandelt, habe das dann erwerben. Wir haben dann jetzt letztes Jahr eine Baubewilligung erzielen. Wir sind hier außerhalb der Bauzone und auch recht stolz sind, was wir haben können erreichen können. Mit viel, viel Gespräch. Und diese Gespräche die suchen wir immer mit möglichst allen Parteien, die irgendwie etwas zu sagen haben. Also es gibt manchmal bis 30 Parteien, die wir hier reden. Und da werden wir wieder einen Restaurationsbetrieb machen, auch einen Beherbergungsbetrieb in dem Haus 2 im hinteren Haus. Das ist von 1903 und das ist ein riesiger Glücksfall, das ist nie zerstört worden, das ist nie etwas gemacht worden, das ist immer noch als Sommerhaus gebraucht worden. Es hat 2 Badzimmerzellen, die eingebaut worden sind, und man Altlast haben, aber sonst ist es in einem hervorragenden Zustand.
Aber da merke ich ja schon, Sie haben schon ein Faible für historische Bauwerke, kann ich das so sagen?
Das ist definitiv
so. Das ist definitiv so. Dann schauen wir uns mal jetzt das nächste an. Da müssten Sie ein bisschen weiter ausholen. Das ist nämlich quasi ein Prestigeprojekt. Deshalb Rigi Klösterli. Wie kam es dazu?
Ja, wie ist es dazu gekommen? Die Liegenschaft ist zu mir gekommen. Nicht, ich habe sie gesucht, die ist gekommen.
Die kann laufen.
Die kann laufen, das ist ja so. Die hat mir ein Kollege einen Zeitungsartikel zugeschickt und sagt, das Haus wird versteigert. Mhm. Ich habe dann gefunden, das ist eine gute Geschichte. Ich habe mit einem Mitarbeiter besprochen, er ist ein Wandervogel, ist immer unterwegs. Dann sagt er, du, ich bin am Wochenende bin ich unterwegs, ich gehe das Haus anschauen. Er hat mir angeschaut und gesagt, das ist nichts für uns. Und so habe ich gesagt, schick mir mehr Fotos. Dann habe ich gesagt, das ist die, brauchen wir, die gehört zu uns, die Liegenschaft. Wir haben sie dürfen ersteigern. Ich bin vorne nie da oben gewesen, ich habe die so ersteigert. Aber einen Zeitungsartikel habe ich die ersteigert, habe Bauzone, das habe ich schon studiert. Und mir ist dann in Sinn gekommen, dass ich da mal mit meiner Großmutter 1967 eingekehrt habe. Ich habe das nicht mehr gewusst, wo. Ich habe gewusst, wir sind dort oben gewesen, weil die Eltern haben uns geholfen weggeschickt mit der Großmutter im 67, wie wir gezögert haben. Und sie sagt, geholfen weg, geh drinnen, wenn die weg sind. Und da haben wir mit der Großmutter eingekehrt.
Und was ist Ihre Vision? Ich habe auch eine Skizze, die haben Sie mir zur Verfügung gestellt. Das sieht dann ungefähr nachher so aus. Da sieht man viel Altes und einiges Neues. Was ist da Ihr Denkansatz?
Also grundsätzlich, so wie die Liegenschaft ist, an dem Ort kannst du kein Hotel- oder Restaurationsbetrieb wirtschaftlich betreiben. Und wir haben jetzt das umgewandelt. Wir bauen jetzt hier Wohnungen drin. Wir haben im Turmhaus, wo man vermeintlich meint, das sei das ältere Haus. Das ist es aber nicht. Der älteste Teil ist der linke von dem Komplex, der tiefere. Das ist zuerst gebaut worden und einige Jahre später ist dann das Turmhaus gebaut worden. Jetzt neu kommen ins Turmhaus 5 Wohnungen rein. Im Anbau, aber wo das Haupthaus war, hier kommen 4 rein. Wir haben hinten einen Neubau, wo 1975 Schale abgebrannt worden ist, mit 5 Wohnungen drin. Und haben dann noch mit einer kleinen Wohnform die Wickelhäuser oder vorne gestellt haben.
Ich habe noch ein Bild, das sieht da von der Seite so aus. Das sind diese kleinen Wickelhäuser. Komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Können Sie mir sagen, wenn wir jetzt so das ganze Potpourri gesehen haben, aus Ihrem Schaffen, aus Ihren Werken, auf welches Projekt sind Sie besonders stolz, was Sie bisher gemacht haben? Und ja, warum? Wäre das vielleicht das, ich gebe Ihnen einen Gedankenhinweis, wäre das ein Gedankenhinweis?
Das ist definitiv so.
Wo sind wir da?
Wir sind im Gento Valley in Verdasio. Das ist ein Dorf, das um die 1650 Kommen erstellt worden ist. Und da haben wir jetzt, das erste Mal sind wir in die Ferien dort 1967. Wir sind im 66 durch eine Wanderung durch Verdasio durchgekommen. Meine ältesten Brüder haben dem Vater gesagt, du Vater, da vorne wird an einer Tafel rausgehängt, das Haus zu verkaufen. Und mein Vater hat das angeschaut und hat mit ihm geredet und hat gesagt, jawohl, ich kaufe das Haus, kannst du davon wegnehmen. Und so sind wir dann im Frühling oder im Herbst, da bin ich mir nicht mehr sicher, das erste Mal dort in der Ferien gewesen. Und seitdem bin ich dort unten verwurzelt. Und da hat es auch diverse alte Häuser, wo man als Kind schon immer angeschaut und dann gespielt haben drinnen. Und ich habe jetzt in den letzten 30 Jahren praktisch das halbe Dorf renoviert und neues Leben eingehaucht drinnen.
Und im Prinzip ist das ganze Dorf jetzt saniert?
Das ganze Dorf ist saniert, bis auf das eine oder andere Gebäude, wo noch ein großes Ziegeldach drauf hat. Das ist noch nicht saniert. Ich könnte wunderbar mit meinem Kranen erreichen. Ich habe dann 50 Meter Kranen gepostet. Der steht jetzt schon bald 20 Jahre. Und man muss jetzt aufpassen, dass er nicht ortsbildprägend wird, dass man nicht mehr abbrechen darf.
Aber ganz oben auf dem Berg, also noch höher, gibt es ja den Monte Camino.
Monte di Camino.
Ja, genau. Und da haben Sie, glaube ich, auch noch Häuser, alte Häuser saniert. Ist das richtig? Ich habe mich gar nicht getraut, Fotos jetzt zu zeigen, weil dann würden wir alle umziehen wollen.
Sind noch einige zu haben, wenn man das will.
Aha, okay. Ja, dürfen Sie gerne
kommen. Aber wir müssen eine alte Eintrittsprüfung machen auf den Berg. Jeden nehmen wir nicht auf. Aber ich glaube, ihr wären alle würdig da. Nein, Spass beiseite. Dort ist auch das Haus dort oben, wo ich gesagt habe, als ein Kind, also als Lehrling gesehen habe, und ich wollte kaufen für die 15.000 oder 16.000 Franken. Das ist auch eines von den Häusern auf dem Berg oben, wo wir ganz umfassend saniert haben, wo wir einerseits eine Tradition von aussen gewahrt haben mit dem alten Mauerwerk, mit den Bruchsteinmauern. Die haben es früher nicht so gemacht, wie das besonders schön ist, weil sie einfach kein Geld hatten, um das Haus zu verputzen. Und das haben das wieder so gemacht, das ist authentisch und dann haben wir relativ modernen Ausbau gemacht, weil bei dem Haus ist ein kleiner Betriebsunfall passiert, der Verkäufer als ich das verkauft habe, hat er gesagt, ich tue dir das Land betreuen, so und so viele Jahre. Und dann hat er mir angerufen und gesagt, du, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Da habe ich gesagt, ja, was ist denn das? Sagt er, die schlechte ist, das Haus ist abbrennt. Und die gute ist, das Dach ist schon runter. Was hat er gemacht? Er hat seine Mähmaschine dort im Stall drin gehabt, die ist nicht angelaufen, das Feuerzeug genommen. Da habe ich vorne gesagt, was mir nicht passiert ist, als Kind, dass ich das Haus abgefackelt habe. Aber er hat es tatsächlich so abgefackelt. Und die Feuerwehr ist natürlich in weiter Ferne dort. Die sind dann schon hochgekommen mit dem Helikopter, aber bis dann war die Sache erledigt gewesen.
Vielleicht können wir jetzt das Thema Feuerwehrübung ins nächste Projekt überleiten. Und zwar, vielleicht kennt man diesen Mann, das ist der ägyptische Investor und hier auf, bezogen auf dieses Projekt ein ehemaliger Mitbewerber gewesen, der Sami Saviris. Er hat damals den Zuschlag für Islington bekommen, das ist eine Halbinsel im Kanton Uri. Und vor einigen Tagen hat sich aber der Bund gegen dieses Projekt ausgesprochen. Und da würde sich jetzt für mich die Frage anschließen, jetzt sind die Karten wieder offen. Ist man denn schon wieder auf Sie zugegangen, Herr Schob, um da Ihr Projekt zu realisieren?
Da ist niemand auf mich zugegangen. Meine, die Halbinsel Islington ist im Besitz vom Sami. Also ich bin per Du mit ihm. Die ist in seinem Besitz. Ich kann machen. Eben nicht machen, was man will, aber er kann das auch leer stehen lassen. Sie geben das noch nicht ganz auf. Aber ich finde, es ist nicht richtig, weil das ist so ein wunderschönes Gebiet. Das ist eine Perle dort. Und eben nicht, wie er sagt, eine Schande. Die Gebäude, die sind, es ist ein Glücksfall, ist eben in Detail jahrzehntelang nichts passiert in ihnen. Und es kann ja nicht sein, dass man an so einem schönen Ort etwas für die Schönen und die Reichen dort machen und die Bevölkerung hat eigentlich nichts davon.
Alfred Nobel, der Sprengstoffexperte, hatte da seine Fabrik, die ist auch noch instand oder die steht auch noch da und Sie hatten mit diesem Gebiet ein ganz anderes Projekt in Planung. Wie wäre denn Ihre Vision in der Realisierung des Bauprojekts gewesen?
Genau, wir haben das eigentlich entwickelt während zweier Jahre. Wir haben da mit der Freundschaft immer in Kontakt gewesen. Wir haben ausgehandelte Kaufverträge gehabt. Wir haben einen Beurkundungstermin gehabt, der ist kurzfristig abgesagt worden. Und sie fahren jetzt mit jemand anderem weiter. Wir haben eigentlich das als Erlebnis Islington, haben wir das bedetailliert. Und wir haben das Gebiet in die 10 Zonen aufgeteilt drinnen. Dann ist die Seepromenade vorne durch, wo man sagt, die dürfen wir der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das heisst, das 2 ist die heutige Erschliessungsstrasse Richtung Bauenhindern, wo der Saviris die Tür versetzen, Richtung Bergseite, wo das niemand versteht. Wir haben gesagt, das tut man oben abnehmen, tut auf Tempo 30 runter und sagt, da kannst du flanieren, kannst du dich begegnen. Wir haben das ganze Areal geöffnet, im Grünen, im Grünen, dem sagt man Wohnen, Leben und Arbeiten im Park. Da ist heute die industrielle Villa ist dort drin, sehr eine höhere Obstanlage. Man sagt, da tut man sanft tut man die Nutzen dazu an. Dann haben wir im Teil 4 die Natura Lodge, im 5 das Wellness Hostel. Und Wellness verstehen wir eben nicht mit Sprudelbad und all dem Zeug, was man macht, sondern die Natur. Wir haben eine wunderschöne, intakte Natur dort, Landschaft dort drinnen. Dann haben wir die Ämter gesagt, ja, aber dort kannst du das nicht bauen, da ist ja Wald dort. Das ist ja uns selbstverständlich bewusst. Es sind noch Platzhalter dort, was man möchte machen, weil es ist nicht ein Projekt, es ist eine Vision, die können es machen. Dann haben wir dort Eingang, wo man auf die Halbinsel Islington kommt, im 6 hin. Dort wollten wir eigentlich, hätten wir es angekommen machen, wir hätten das Parkieren wollen machen, weil vom Areal hätten wir kein Auto mehr wollen. Wir wollten ein Camping machen, ein Viseum. Dort hinten ist die wunderschöne Anlage, ein Chromstall, wo sie Glycerin hergestellt haben. Und Glycerin ist ja sehr explosiv. Wenn du nicht vorsichtig umgehst, dann macht es Bumm. Und das hat es auch bei Alfred Nobel passiert, wo sie den Sprengstoff da hergestellt haben, das Glycerin eingeknettet haben und dann mit dem Schiff auf Flühlen durch, mit Ross und Wagen auf der Lotte hat. Und es gibt ja dort einen wunderbaren Kinofilm davon, wo man auch sieht, wo etwa so ein Spann in die Luft fliegt.
Jetzt müssen Sie mir trotzdem verraten, also Natur- und Denkmalschutz hat gesagt, so nicht.
Ja.
Das ist jetzt schon beschlossene Sache. Unter welchen Konditionen oder zu welchen Bedingungen würden Sie denn sagen, okay, Schob übernimmt?
Das ist eine reine Preisfrage, schlussendlich. Ich würde das sehr gerne machen. ist wirklich eine spannende Geschichte und eben eine grosse Aufgabe können zu machen, wo man auch eine Verantwortung muss haben für das Gelände. Aber wenn natürlich der Preis dann irgendwo ins Abstrusen aufgeht, dann muss ich sagen, bin ich nicht mehr der Partner da hinten. Weil wir haben etwas wollen machen für alle in einem preisgünstigen Segment drin, wo du kannst wohnen, wo du temporär kannst wohnen, wo du aber kannst arbeiten, Kunsthandwerk etc. Und darum haben wir drei relevante Themen gehabt. Natur, Mensch, Kultur.
Sie müssen mir jetzt nochmal verraten, warum sind folgende Liegenschaften, die ich Ihnen jetzt zeige, für Sie interessant? Also eben haben wir ja schon mal rausgearbeitet, vielleicht der historische Hintergrund, aber vielleicht gibt es noch anderes, was Sie uns sagen könnten. Was sehen wir da? Das ist die alte Mühle in?
Das ist die alte Mühle in Boniswil. Ja. Auch die ist sehr ortsbildprägend. Man kommt auf Boniswil rein. Die war am Zusammengehen und da hat mir einmal einer geschrieben und gesagt, du, wäre das nicht etwas für dich, was du da machen könntest. Wir haben das dann angeschaut und es ist gerade vor allem das Haus links, ist sehr von der Historie geprägt, von 1700 Tongrad drinnen. Es ist auch die ganze Mühleinrichtung ist noch da. Wir haben noch den Mühlebach und das Mühlerad haben wir nicht mehr, Wasser haben wir keine mehr. Wir haben dann das erworben, haben ein Projekt entwickelt, wo wir jetzt gerade im Bewilligungsprozess sind und haben jetzt die Gesamtliegenschaft unter Schutz gestellt und nicht nur die alte Mühle, sondern der ganze Komplex.
Wieder ein historisches Gebäude, wenn ich jetzt das nächste zeige, da haben wir wieder das Schwimmbad, das hatten wir eben schon mal gesehen. Ja. Das ist ja diametral was ganz, ganz anderes. Warum interessiert Sie jetzt so eine Badi?
Das interessiert mich eigentlich da, weil das auch ein soziales Projekt ist für die Bevölkerung, aber für beeinträchtigte Menschen auch. Weil da ist die Idee, dass man das Areal schlussendlich mit Leuten, die eine Beeinträchtigung haben, wo man wieder muss, teilweise auch ins Arbeitsleben, in den Arbeitsprozess wieder reinnehmen muss, wo man so ein Projekt so mit so einer Gruppierung betreuen möchte.
Dann lese ich vor einigen Tagen in der Zeitung, und zwar Bad Zurzach und Baden. Da gibt es eine Badruine und das alte Hotel, den Verenahof. Und plötzlich taucht da auch wieder Ihr Name im Zusammenhang auf und Sie werden als Retter schon bezeichnet. Wie fliegt das zu Ihnen?
Also einerseits, ich bin ja von Baden grundsätzlich, wenn ich in Birmenstorf wohne, aber das ist eben, gehört auch dazu hin. Ich kenne den Verenahof, das Gefährt kenne ich von Kindsbeinen her schon. Und wir haben auch vom elterlichen Betrieb her haben auf dem Areal immer sämtliche Unterhaltsarbeiten dürfen machen. Mhm. Das waren zwei Frauen, die die gehört haben. Es hat auch eine Frau direkt einen Reiber gegeben. Und ich habe eine Unterhaltung gemacht, dann musste ich bei dieser Dame müssen antreiben. Sie hat eine Frau, die sagt, wieder 30.000 Franken, dass man das und das noch machen könnte. Hat sie gesagt, ist es nötig? Und ich habe gesagt, ja, ist nötig, müssen wir machen. Also gut, Kredit ist bewilligt. Und das ist dann zu einem Spekulationsobjekt geworden und es ist lange nicht gegangen. Und dann hat man den Wettbewerb durchgeführt, den Gestaltungsplanverfahren durchgeführt, für das Limmerknie neu zu gestalten. Wo ich muss sagen, das ist gänzlich misslungen. Das ist eine wahre Katastrophe, was da steht. Früher haben wir eine grüne Oase gehabt, heute haben wir noch eine Stein- und Asphaltwüste hier. Das Bad, muss man aber sagen, ist sehr beliebt. Es hat sehr viele Leute, die das besuchen, aber für den Ort ist es schade da. Mhm. Sie haben dann versucht, den Verenahof, da ist der weisse Teil dazwischen drin.
Ich hätte noch ein Bild, das wäre der von außen.
Jawohl, der ist heute mit Plastik verhüllt und dort hat man eine Reha-Klinik einbauen, das Gefährt drin. Das Gefährt ist, die Gebäudestruktur ist geschützt. Und dann haben wir innen zwei wunderschöne Lichthöfe, die geschützt sind, und der sogenannte Elefantensaal. Elefantensaal ist auf den Köpfen oben von der Verzierung her. Und dann hat man dort eine Klinik reinbauen. Nach meiner Meinung haben die in der Unmöglichkeit. Es sind so komplizierte Wege, Stegel auf, Stegel ab, von der Ecke, so durch, etc. Sie haben dann sehr viel investiert in ihnen. Es sind bis jetzt 30 Millionen verbaut in ihnen, bis sie die Reisleine gezogen haben. Es ist von 30 auf 40, von 40 auf 50, von 50 auf 70 rauf. Und auch das hat uns nicht gelangt. Sie haben die Reisleine gezogen, wissen nicht ganz, was machen damit. Ich habe dann einmal die Stiftung angegangen und gesagt, ich hätte eine Vision, was man mit dem Haus könnte machen. Ich habe die Vision geschrieben, habe ihr dann präsentiert. Und sie haben aber gesagt, sie schlagen einen anderen Weg ein. Und schlussendlich wird das an den Verkauf hergehen. Sie machen definitiv dort keine Klinik mehr drin.
Und es hapert oder es hängt am Geld?
Definitiv, das ist ein Fass ohne Boden. Auch die Konzeption, die wir gemacht haben, da hätten wir nochmal 50 bis 70 Millionen auch müssen investieren.
Dann kommen wir jetzt wieder zum Thema Nachhaltigkeit zurück, zu Ihrer Vision. Ich habe eben schon mal das Thema Wickenhäuser genannt. Ist Ihre Vision, um dem Platz, dem mangelnden Platzangebot Paroli zu bieten, die Möglichkeit, auf Dächern zu gehen? Ich habe da mal so eine Projektskizze von Ihnen. Wäre das eine Möglichkeit, damit Eigenheim wieder bezahlbar wird?
Das ist unter anderem eine Möglichkeit drin. Das ist jetzt tatsächlich im Baubewilligungsverfahren drin. Mit den 8 Wickelhäusern auf dem Dach oben. Wir sind hier in einem Gewerbe- und Industriegebiet drin, wo wir einen maximalen Wohnanteil von 15% machen dürfen, also nicht sehr viel. Wir haben jetzt auf die Liegenschaft 12,5% Wohnanteil drin. Wir haben aber nicht einfach klassische Wohnungen wollen machen, wir haben etwas anderes wollen machen, wo gewisse Freiheiten gibt. Und da bin ich dann nochmal auf ein anderes Areal, mitten in Zürich. Das kann man aber nicht realisieren, weil die Zone nicht stimmt. Aber wir wollten nur zeigen, was kannst du aus so einer Dachlandschaft kannst du machen. Der Nils Blanzer sagt zu mir, weißt, ich kann das bei mir nicht machen, weil ich ein Logistikunternehmen habe und ich kann da nicht noch Privatpersonen haben, auf dem Areal umeinander laufen. Könnte man das von einer Seite erschliessen und so wird es zulassen, wäre das eine wunderbare Geschichte. Und da können wir drinnen können Wohnraum schaffen, wir können aber Biodiversität und Klimafaktoren können wir eins und eins Dach hineinbringen mit so einer Landschaft.
Und da sind wir jetzt genau bei diesen kleinen Häuschen, die nennen sich Wickelhäuser. Und die haben Sie erfunden. Ich habe da mal so ein paar Beispiele, die gehen wir auch mal ein bisschen schneller durch. Die sehen ja ganz nett aus. Eins habe ich noch. Oh, schön im Grün. A, was zeichnet diese Wickelhäuser aus? Und B, da ist ja mittlerweile Ihre Partnerin Pelin Kama, ne, Kara Mustafa Uklu.
Ja, typische Schweizer Geschlecht.
Thurgauerin, ich höre es schon. Genau, als CEO eingebunden.
Ja.
Also was zeichnet die Wickelhäuser aus? Und im Prinzip ist das ein Familienprojekt?
Ja, wir sind innerhalb von der Firma Wickelhaus sind wir 5 Partner, die das entwickelt haben damit. Wir haben es nicht erfunden, das Haus. Das ist ein holländisches Produkt. Und ich schaue mal, wenn ich auf der Warteschlaufe so in der Warteschlaufe bin, was ist auf dem Markt umeinander. Und mich interessiert schon sehr lange einfach die Kleinwohnform, die interessiert mich. Das erste Häuschen, das ich gebaut habe, vor etwa 30 Jahren, ist in Ascona mit 21 Quadratmeter, wo ein Essen schlafen und das Bad drinnen. Schön auf einer Felspuppe oben. Die Bärli ist heute noch glücklich mit dem Häuschen drinnen. Wickelhaus, wieso Wickelhaus? Der Holländer, der UP, hat das eigentlich für sich mal so ein Haus entwickelt und hat das mit Wellkarton gewickelt. Und Wickeln ist eben holländisch und darum Wickelhaus. Wir haben aber hier in der Schweiz ein ganz anderes Problem. Wir müssen Schneelasten einrechnen. Wir haben Energievorschriften, Dämmvorschriften, Wärmeerzeugung, wie wir das machen können. Wir müssen also mit dem Haus müssen wir die gleichen Bedingungen erfüllen, wie wenn wir ein ganz klassisches Haus bauen. Da drinnen. Und wir dämmen das heute mit Zellulose ausdämmen. Und wir haben auch gleich dem Wickelhaus behalten und haben gesagt, Pustehaus, das klingt ein bisschen komisch. Und wir das so machen. Es ist alles so weit, wie wir können, schaffen mit heimischem Holz, mit heimischen Produkten. Wir haben einfach in der Schweiz kein Sperrholzwerk, das wir noch brauchen. Drinnen. Aber die Fassaden, Terrassen etc. ist heimisches Holz. Die können wir sogar so weit gehen, wenn eine Kooperation da ist, wie jetzt Kooperation Nidwalden, wo wir in Bäckerien, die Kleven Alpen, so eine Siedlung bauen, dort verwenden wir Ferroholz, das am Ort gewachsen ist, da drinnen. Also wir geben Holz dort durch, wenn jemand einen Platz hätte, wo man könnte bauen, könnte man Holz von da aus verwenden.
Herr Schupp, wir sind schon Richtung Endspurt unterwegs. Ich möchte aber noch ein, zwei Sachen möchte ich noch sagen oder fragen. Nämlich, das ist Ihre Crew, das ist Ihr Unternehmen und unten drin, das sind Ihre beiden Kinder. Die sind ja schon in den Nachfolgefußstapfen. Was geben Sie Ihren Kindern mit? Was ist als Unternehmer, als Gründer dieses Imperiums, ich nenne es mal Imperium, wichtig, den Kindern mit auf den Weg zu geben?
Bescheidenheit. Das ist eines der wichtigen Kriterien, keine Gier etc. Und wenn du eine Firma führen darfst, dann musst du nicht in erster Linie für dich da sein, sondern du musst für deine Mitarbeiter da sein. Und du trägst auch die Verantwortung, nicht nur für die 17 oder 18 Köpfe, die drauf sind, sondern deren Familien auch.
Wie möchten Sie, sag ich mal, später, wenn es Sie mal irgendwann nicht mehr gibt, das ist ja der normale Lauf des Lebens, wie möchten Sie in Erinnerung bleiben? Also Bücher gibt es ja schon von Ihnen. Also ich zeige mal eins hoch, das hat er schon geschrieben. Es ist nicht das Einzige. Ich habe gerade im Vorgespräch schon erfahren, Sie haben schon einige Bücher geschrieben. Aber wie soll Schob später ein Begriff bleiben?
Ich weiß es nicht.
Keine Idee. Dann machen wir mal die letzte Frage. So, was würden Sie hier den Unternehmerinnen und Unternehmern mit auf den Weg geben, aus Ihren Erfahrungen heraus? Gibt es da was?
Ja, eben das, was ich sage, das eine ist eben nicht die Gier, die Bescheidenheit drin, schauen, dass man wirklich eine Nachhaltigkeit können, leben da drin. Das sind für mich ganz zentrale Themen, was die Nächsten auch noch etwas zu tun haben.
Eins haben wir noch, und zwar haben Sie ja den Vorkablick gekauft, weil Sie auch das Thema Kultur interessiert. Im Tessin haben Sie auch ein eigenes Museum, glaube ich, eröffnet. Können Sie da noch ein, zwei Sätze zu sagen? Um was geht's da?
Wir haben gesagt, wir beschäftigen uns mit Kunst, sei das Malerei, Skulpturen etc. Das ist eigentlich der Vorkablick. Aber wir tun hier in Ascona, betreiben wir das Centro di Cultura ed Arte Ascona. Das ist ein ganzes altes Haus von 1570, wo schon über, also jetzt 40 Jahre, meine 41. Jahr, die Galerie ist. Drinnen. Und ich bin in dieser Galerie, der Kunde erste Stunde gewesen, und hat dann dürfen das innerhalb der Nachfolgeregelung von Herrn Jensen dürfen übernehmen, hat dann die Liegenschaft können kaufen von der Stiftung, von der katholischen Kirche in Ascona, die Liegenschaft können erwerben. Wir haben die jetzt umsichtig saniert und betreiben hier eine Galerie für zeitgenössische Kunst. Wir haben eine zweite Galerie, wo wir die Jungkünstlerförderung drin haben. Wir fördern also Jungkünstler fördern an drei verschiedenen Residenzen. Die eine Residenz ist Postwaldhaus Flims, wo jetzt gerade ein Israeli da oben ist, für 4 Monate, wo die dort arbeitet. Die kommen von uns eine Art Stipendium über. Dann haben wir eins, das geplant ist in Pontepolla, hat in dem Jahr in Betrieb gehen. Aber ich habe keine Baubewilligung.
Aber da sollen ja zukünftig auch Künstler rein, im Vorkapitel.
Das ist definitiv so. Mhm. Und zwar werden wir jetzt auch hier mit einem Auslandschweizer Künstler den Sommer hier hochgehen. Wir haben den Auftrag vom Bund, die Auslandschweizer Platz in Brunnen, das ist für die 5. Schweiz, die Künstlerresidenz durchzuführen. Wir haben jetzt einen französischen Künstler ausgewählt in einem grossen Gremium. Und der wird an 3 Orten in der Schweiz arbeiten, in Brunnen, Furka und in Flims wird er arbeiten und Schlossausstellung dann wieder in Brunnen machen.
Herr Schob, wir kommen zu meiner letzten Folie. Da sind Sie rechts drauf. Da sieht man auch einige Stämme, die da gepflanzt sind. Ist das ein Manko im Thurgau, dass es da weniger Hochstammobstbäume gibt als bei Ihnen im Aargau oder in anderen Kantonen?
Ich glaube, also mit den Hochstammbäumen, das weiß ich nicht, aber wir haben wahrscheinlich definitiv mehr Obstbäume mit mehr im Aargau. So steht er ja nicht die Übernahme mit Mostindien. Nein, was wir hier gemacht haben, ich habe hier einen Bauernhof erwerben in der Nähe von Baden. Ich bin dann dort im Hang oben gestanden, habe das Tal runtergeschaut und habe dort festgestellt, oder in den Sinn gekommen, als Kindheit habe ich die ganzen Felder noch gekannt mit Hochstammbäumen. Von 1957 bis 1975 vom Bund und Bauernverband angeordnet, hat der sogenannte Baummord stattgefunden. Den kann man nachlesen, ich habe es hier auf der Webseite vom Obstwald nachlesen. Wir haben von 16 Millionen Obstbäumen haben wir 11 Millionen gekillt von den Hochstammbäumen. Bis man dann endlich gemerkt hat, was das braucht. Und dann habe ich mich bemüht, nochmal zusätzlich Landwirtschaftsland zu kaufen. Das ist nicht ganz einfach, wenn du nicht Landwirt bist. Und ich habe dann ein Konzept entwickelt, ich bin Selbstbewirtschafter, bin heute Selbstbewirtschafter. Und wir haben dort jetzt einen Obstwald kreiert mit über 140 Obstbäumen. Ich habe nochmal 20 Obstbäume separat nebenan für meine Mitarbeiter. Also jeder Mitarbeiter von mir hat einen Obstbaum. Der Mitarbeiter, der pensioniert wird, bei ihm hat einen auf Lebzeiten. Und der andere muss ihn halt sonst nach Austritt wieder abgeben. Die pflegen wir nach alter Seite. Sie müssen mir den Zehnten abliefern. Sie können sie abstehen, küchen in Saft. Irgendwie können sie mir das abliefern. Sie wollen aber auch noch einen Blumenstrauß holen auf dem Neimarten. Das Grundstück ist ganz intensiv bewirtschaftet worden. Und wir haben es jetzt umgewandelt seit 4-5 Jahren, wo wir da sind. Und es ist unglaublich, wie sich die Natur erholt und was sich dort heute angesiedelt ist an Tieren, an Käfer, Schmetterling, Vögel, Mauswiesel etc. ist alles vorhanden.
Ein facettenreicher Mann, muss ich feststellen. Ich hoffe, da können Sie mir beipflichten. Falls Sie irgendein Projekt haben, auf das der Herr Schwob stoßen soll, dann dürfen Sie ihn gerne ansprechen. Die kommen ja immer zu ihm, die Projekte. Er kümmert sich ja gar nicht drum. Von daher, wenn Sie da Ideen hätten, gleich beim Apero können Sie Herrn Schwob noch treffen und mit ihm das ein oder andere Wort wechseln. Ich bedanke mich recht herzlich, Herr Schwob, für dieses tolle Gespräch. Ich übergebe jetzt das Wort, bevor ich an den Hauseigentümerverband Thomas Leu weitergebe, nochmal an die Gastgeberin, die Messeleiterin Renate Gieger, die jetzt den Christoph Schwob nochmal bedankt.
Produkt.
Super.
Und Flasche
Arenenberger
fehlt natürlich
auch. Danke
vielmals. Wir lassen
Sie hier. Ja, danke.
Bodensee-podcast.ch. Geschichten rund um den See. Spannend, interessant und relevant. Folgen Sie bodenseepodcast.ch.